Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Das philosophische Handgepäck. Etwas Philosophie für Anfänger und jedermann. Sie wissen, wir haben jedem Abend eine Frage zugeordnet. Und heute heißt die Frage, womit fange ich an? Jetzt könnten Sie womöglich sich fragen, warum haben die das nicht gleich am Anfang gefragt? Tja, manchmal ist es mit der Dramaturgie von Vortragsreihen so eine Sache. Man kriegt das ja nicht immer genau in der Reihenfolge, wie man es möchte, wobei die Reihenfolge vielleicht auch nicht ganz schlecht war. Sie haben sich nämlich in den ersten paar Abenden hier mit einer Frage aus verschiedenen Blickwinkeln beschäftigt, die in der Philosophie sehr zentral ist, nämlich wie wir zu Erkenntnissen kommen. Heute Abend können Sie das dann wahrscheinlich mal in Anwendung bringen mit dem Referenten, den ich Ihnen gerne ein bisschen vorstellen möchte. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Klaus Kornwachs. Was sollten Sie über diesen Mann wissen? Wenn ich das alles aufzähle, ist der Abend wahrscheinlich rum. Deswegen versuche ich es mal anders. Vielleicht darf ich es mal persönlicher machen. Ich erzähle Ihnen, wie ich diesen Menschen kennengelernt habe, der heute Abend da ist. Ich studierte in Stuttgart Philosophie und war in den Endphasen meines Studiums und hatte mir in den Kopf gesetzt, es wäre doch ganz nett, noch einen Doktor zu machen. Dann bin ich an das Philosophische Institut und habe mich dort an den akademischen Oberrat, Herrn Dr. Bauer, gewandt und gefragt, wie sieht es denn aus, der Lehrstuhlinhaber in Stuttgart, der Herr Professor Bien, habe ich da eine Chance, eine Doktorarbeit machen zu können? Dann sagte der mir, naja, der Herr Bien ist halt der einzige Lehrstuhlinhaber in Stuttgart, hat viele Studenten und in den letzten 10 Jahren keinen Doktoranden mehr betreut. Das sieht wahrscheinlich für Sie nicht so gut aus, aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Da ist gerade jemand, der habilitiert sich, ein gewisser Klaus Kornwachs. Und wenn der habilitiert ist, kann er ja auch Doktoranden betreuen. Schauen Sie sich den doch mal an. Das war am Ende eines Wintersemesters. Und ja, dann guckte ich im Sommersemester, was wird denn so angeboten? Und dann war eine Vorlesung von diesem Klaus Kornwachs angekündigt. Und darüber stand Philosophie der Arbeit. Dann dachte ich, mach dich mal an die Arbeit und gehe dahin und schau dir den Menschen mal an. Und hörte mir die erste Vorlesung an und ging dann am Ende der Vorlesung nach vorne, sprach diesen Mann an und sagte, guten Tag. Mein Name ist Volker Friedrich, ich studiere hier Philosophie und würde gern promovieren. Und der Herr Bauer hat gesagt, Sie habilitieren sich und könnten dann vielleicht auch Doktoranden betreuen. Könnten wir darüber mal reden? Machen Sie in diesem Semester eine Sprechstunde? Daraufhin bekam ich zur Antwort, wenn, dann jetzt. Und dann nahm mich der Mensch mit und examinierte mich so 2-3 Stunden kreuz und quer durch die Philosophie. Und das war ziemlich spannend und ziemlich anregend. Und so fing das an, unsere Geschichte. Und ein Endpunkt, nicht Endpunkt, aber Zwischenpunkt unserer Geschichte ist, dass Klaus Kornwachs jetzt da ist. Er hat sich in Philosophie habilitiert, aber er hat auch noch was anderes studiert, nämlich Physik und Mathematik. Ist Diplomphysiker, hat sich in Philosophie promoviert und dann habilitiert, war am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart tätig, hat dann und macht es immer noch am Humboldt-Zentrum in Ulm als Professor für Philosophie gelehrt und wurde berufen auf einen Lehrstuhl für Technikphilosophie an der Universität in Cottbus. Und den hatte er bis vor einem guten Jahr inne. Mittlerweile ist der Mann in diesem gesegneten Zustand der Emeritierung, in dem man tun und machen kann, was man möchte. Und wäre das nicht schon vorher so gewesen, als C4-Professor in Philosophie, hat man ja wirklich so eine Art Freifahrtschein und kann sich mit allen möglichen Interessen beschäftigen. Aber wäre es nicht schon vorher so gewesen, könnte er jetzt endlich richtig loslegen und das tut er, nämlich jetzt und hier. Viel Vergnügen mit dem Vortrag »Womit fange ich an?« von Klaus Kornwachs. 2, 3, 4, ja. Ich darf mal unseren Bundespräsidenten zitieren. Was für ein schöner Frühjahrsabend. Herzlichen Dank, lieber Volker, für die Einladung. Ja, aus dieser Begegnung ist eine Freundschaft geworden. Sie haben es ja sicher auch aus seinen empathischen Tönen gehört. Und wir haben dann doch noch manch Husarenstücklein in der Philosophie und verwandten Gebieten so vom Zaun gebrochen und haben auch noch keine Lust damit aufzuhören. Da wird noch vielleicht einiges laufen. Und dazu gehört auch, dass er mich regelmäßig hierher einlädt, in diesen schönen Saal, der mir schon ein bisschen vertraut ist von einigen früheren Ringvorlesungen. Und ich habe ihm gesagt, ja, also wenn wir mit den Fragen anfangen in der Philosophie, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal richtig so ganz zu Beginn. Ja, womit fange ich eigentlich an? Meine Damen und Herren, Sie kennen sicher das Gefühl, Sie müssen ein Referat schreiben, die Jüngeren unter Ihnen mal ein Referat schreiben, eine Hausarbeit schreiben oder die Älteren unter Ihnen müssen mal, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen mal einen Vortrag schreiben oder dann vielleicht einen Artikel machen oder so etwas. Und da sitzt man vor dem leeren Blatt. Kennen Sie das? Das leere Blatt. Das grinst einem so an. Ne? So, was schreibe ich jetzt da rein? Ja, da muss man sich immer so einen Ruck geben, nicht? Da ist so. Genau um diesen Anfang soll es heute Abend gehen. Es geht also nicht darum, wie wir Philosophiegeschichte normalerweise machen, dass wir sagen, ja, wann ist denn der Beginn dessen, was wir heute im Westen unter Philosophie verstehen. Da wird man ja meistens eben bei den sogenannten Vorsokratikern finden. Aber das will ich Ihnen gar nicht erzählen, das wird Ihnen Herr Röhrle erzählen. Der ja auch ein bisschen so zu unserem Beritt gehört. Denn Herr Röhrle kennen Sie ja wahrscheinlich auch schon von früheren Vorlesungen her. Also, es geht nicht um den geschichtlichen Beginn der Philosophie, sondern es geht um den Beginn der Philosophie oder den Anfang der Philosophie hier im Kopf. Und ich möchte heute Abend auch keine erkenntnistheoretischen großen Fragen wälzen. Wir reden ja von Handgepäck, wir reden ja von leichtem Gepäck. Also keine Überseekoffer haben wir dabei, sondern ganz leichtes Handgepäck. Es gibt einen ganz, ganz bösen Witz, den muss ich Ihnen jetzt trotzdem erzählen, was Prostituierte und Philosophen gemeinsam hätten. Dann sagt man, die haben ihre Produktionsmittel immer bei sich. Nicht ganz schubrein, aber der sagt aber etwas, der Witz. Der sagt nämlich, dass wenn man mit diesem Handgepäck ein bisschen ausgerüstet wird, es einem bei der Bushaltestelle nie langweilig wird. Es wird einem im Wartezimmer nie langweilig, falls man nicht irgendwelche Zeitschriften da lesen möchte. Aber es gibt da vielleicht interessantere Beschäftigungen. Und wenn Sie so ein bisschen dieses kleine Handgepäck dabei haben, wovon diese Ringvorlesung ja handelt, dann müssten Sie eigentlich auch in der Lage sein, sozusagen dann mit der Philosophie anzufangen, wann Sie es möchten und wann Sie es für richtig halten. Also es beginnt damit, Philosophie beginnt im Kopf. Womit fange ich an? Der Witz ist natürlich, ja, womit fange ich an, warum fange ich eigentlich mit einer Frage an? Jetzt sehen Sie aber, dass ich schon eine Frage über die Frage stelle. Und von solchen Paradoxien darf man sich in der Philosophie überhaupt nicht abhalten lassen. Die ist nämlich voll davon, von solchen Paradoxien. Und gerade solche Paradoxien regen ja in gewisser Weise zum Andenken nach, zum Nachdenken an. Nachdenken, Vordenken, etwas andenken. Also womit fange ich an? Wo beginnt sozusagen die Philosophie oder was ist dann nur noch so akademisches Dösen? Also Philosophie ist sicher nicht, dass ein älterer Herr oder eine ältere Dame ganz lange am See sitzt, 2 Jahre lang, und dann einen Satz äußern nach langem Schweigen und über diesen Satz denken wir dann 1000 Jahre lang nach. Das meine ich nicht so mit der Philosophie, sondern ich meine etwas anderes. Ich meine, Sie kennen doch diese Situation, abgesehen vom weißen Blatt, Sie kennen doch diese Situation, man hat vielleicht ein Gläschen Wein getrunken, man ist in einem ganz interessanten Gespräch und plötzlich kommen solche Fragen hoch wie, ja, warum eigentlich? Und man weiß nicht so richtig, hat man sich zuerst darüber gewundert und stellt dann die Frage oder fängt man sich an darüber zu wundern, weil man die Frage gestellt hat. Also Fragen, die kommen so in gewisser Weise hoch in Situationen, wenn wir in bestimmten Gemütslagen sind. Und es gibt ja viele Schriftsteller, die eben solche Fragen dann auch ein bisschen gekitzelt haben, so mit entsprechendem Drogenkonsum. Übrigens, heute ist der Tag des Bieres in Bayern, falls Sie das noch nicht mitbekommen haben.
Und interessanterweise, um noch ein bisschen weiter zu plaudern, man wird Bier nicht unbedingt mit Philosophie zusammenbringen, eher mit Wein. Das hat aber vielleicht etwas mit der griechischen Tradition zu tun, aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass Bier dann doch eher die neuronale Aktivität dämpft. Und wir müssen ja unsere Hirnzellen doch ein bisschen auf Trab bringen, wenn wir Philosophie machen wollen. Also, in der Geschichte ist oft das Bacchanal, das Dionysische, der Wein, nicht? Und wir sagen ja auch manchmal, wenn Sie mal einen Naturwissenschaftler zum Philosophieren bringen wollen, dann stellen Sie einen guten Rotwein hin, dann kommt das schon irgendwann mal. Also, sprich, einer dieser Anfänge, wenn die Fragen sozusagen hochkommen, sind Situationen, die emotional sind, die mit Verwunderung verbunden sind, die aus einer bestimmten Situiertheit kommen. Wer stellt Fragen? Fragen stellen Prüfer, immer ganz unangenehm. Narren stellen ganz interessante Fragen. Natürlich Philosophen stellen Fragen, Naive stellen Fragen und die besten Fragen kommen natürlich in der Regel von den Kindern. So, und jetzt ist die Frage, wenn Kinder Fragen stellen, dann stellen wir plötzlich fest, diese Frage haben wir uns auch schon mal gestellt. Dieses Warum? Papa, warum ist das so? Im Allgemeinbetrieb sagt man, Schluss, jetzt ist 7 Uhr, jetzt Schluss mit der Fragerei, jetzt gehst du ins Bett. Und genau da beginnt es, wo man sich auf diese Fragerei einlässt. Und dann stellt man fest, dass das eigene Ich, das eigene Bewusstsein, das ja so eine ganz tolle Eigenschaft hat, nämlich dass es sich selber beim Denken zugucken kann, dass dieses Ich an sich selbst Fragen stellt. So, und da wird es jetzt spannend. Da beginnt die Philosophie. Damit fange ich an. Ich frage mich, ich werde gefragt, was für Fragen kommen da? Natürlich eigentlich nur etwas, was des Fragens würdig ist, weil Philosophie braucht ja Zeit. Und Zeit ist nicht unbedingt Geld und Geld ist nicht unbedingt Zeit, aber trotzdem, ich brauche manchmal vielleicht auch Zeit für etwas anderes. Also Philosophie braucht Zeit. Das heißt, die Frage muss es schon würdig sein, dass ich mich mit ihr einlasse. Fragwürdig, das? Fragenswürdig. Nun gibt es verschiedene Typen von Fragen. Es gibt die Wie-Fragen, die sind ganz harmlos. Wie funktioniert das? Wie hast du das gemacht? Wie geht man da vor? Wie mache ich das? So weiter. Das ist so eine Frage nach den Modalitäten. Wie ist das möglich? So, wie geschieht das? Wie konnte das ablaufen? Das sind eigentlich Geschichten, nach denen ich frage, Abläufe, die mir in gewisser Weise auch etwas erklären. Das ist die ganz harmlose Frage. Dann gibt es Fragen wie wer, nach einer Handlung, so, wer hat da was gemacht, wer ist dafür verantwortlich, meistens sind es moralisch getönte Fragen, wer hat das gemacht, wer hat es in gewisser Weise verschuldet oder verursacht. Und das ist eine Auswahl, wer kommt, wer geht, wer bleibt, welche Personen sind betroffen, welche Personen nicht. Das sind die Wer-Fragen. Dann gibt es die Wo-Fragen, das sind meistens Fragen nach einer Verortung. Wo wird der Ort gefragt? Das ist aber nicht nur der Ort, wo sind die Leute oder wo ist die Fachhochschule oder wo fließt da rein, sondern auch, ja, wo muss ich den Begriff denn hin tun? Oder wie kann ich das verorten, wo gehört das hin? Wo kann ich das in einer Systematik einbauen? Das ist die Frage nach der Verortung. Das sind alles noch ganz harmlose Fragen, die man in gewisser Weise auch wissenschaftlich beantworten kann. Es ist ja oft so, dass die Philosophie viele Fragen an die Wissenschaft abgegeben hat, aber manchmal gibt die Wissenschaft dann gewisse Fragen auch an die Philosophie wieder zurück. Wir werden vielleicht nachher auf solche Fragen kommen, ich hoffe es zumindest. So, jetzt kommen die etwas haarigeren Fragen, wofür die, wie wir so schön sagen, positive Wissenschaft gar nicht gemacht ist, wie Physik, Biologie oder dergleichen. Das sind die ganz verflixten Fragen nach was? Was ist? Ja, fragen Sie mal einen Ingenieur, was ist Technik? Fragen Sie mal einen Biologen, was ist eigentlich Leben? Definier mal, ne? So. Fragen Sie einen Physiker, was ist eigentlich ein Elementarteilchen? Würde Ihnen irgendwas hinschreiben, irgendwelche Spring, irgendwelche Schwingungen und so. Nicht? Aber er kann eigentlich nur erzählen, wie man es misst, was es für Eigenschaften hat, aber was es eigentlich ist. Oder Frage, gibt es das und das? Oder warum gibt es das nicht? Also Frage nach der Existenz. Das sind die ganz harten Fragen, die eigentlich eine Wissenschaft, so wie sie gebaut ist, eine positive Wissenschaft im Sinne, wie wir Wissenschaft verstehen, im abendländischen Sinne nach Galilei, gar nicht beantworten können. Die Physik kann Ihnen zum Beispiel nicht die Frage beantworten, was vor dem Urknall war. Dafür ist sie nicht, sozusagen nicht gebaut. Das sind also diese Was-Fragen. Es gibt Wissenschaftstheoretiker, die sagen, solche Fragen darf man eigentlich gar nicht stellen. Oder die Naturwissenschaft zumindest stellt solche Fragen nicht, weil es sogenannte essentialistische Fragestellungen wären. Essentialistisch in dem Sinne, dass man sagt, es wird nach dem Wesen gefragt. Was ist das Wesen der Technik? Was ist das Wesen des Lebens? Was ist die Wesen der Erkenntnis? Was ist das Wesen des Geistes? Alle solche Fragen, die, ja, für die man in der Wissenschaft, ich sage es mal ein bisschen salopp, keine Zeit hat, es wäre viel zu teuer, man könnte gar keine Wissenschaft mehr betreiben, wenn man sich alleine auf diese Fragen einlassen würde. Trotzdem, sie kommen mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder hoch, auch im Labor. So, und die nächste verflixte Frage ist die Warum-Frage. Und das sind die typischen Kinderfragen, warum? Und diese typische Kinderfrage, warum, verweist in gewisser Weise auch auf den geschichtlichen Anfang in der Philosophie, nämlich den Übergang von Mythos zu einer, ja, sagen wir es mal grob gesprochen, kausalen Erklärung. Der Mythos ist natürlich auch eine kausale Erklärung, aber noch nicht so eine richtige. Also, wenn es donnert, ja, hat sich der alte Grieche vorgestellt, wenn es donnert, dann schmeißt der Zeus mit seinen Blitzen, und deshalb sieht man das, schmeißt mit seinen Pfeilen, deshalb sieht man die Blitze, und dann krachen die irgendwie auf die Erde oder er schimpft, und dann hört man den Donner. Das ist in gewisser Weise schon eine kausale Erklärung, weil sie einen zeitlichen Konnex macht zwischen Ursache und Wirkung. Nicht? Die Ursache, der Zeus schmeißt, und die Wirkung ist, es gibt einen Donner. Das ist zumindest eine Erklärung. Das ist natürlich eine personalisierte Erklärung. Die Warum-Frage geht noch ein bisschen weiter. Die sagt nicht, warum blitzt und donnert es, mit der Antwort dann, ja, das war der Zeus. Sondern man möchte noch ein bisschen weitergehen, weil es blitzt und donnert ja bloß, wenn der Zeus Lust hat. Offensichtlich hat der Zeus oft Lust und dann manchmal sagt man, es blitzt und donnert, weil du nicht brav warst, aber diesmal war ich brav und es blitzt und donnert wieder. Das heißt, dieser Kausalnexus, der stimmt nicht so ganz und dann wird weiter gefragt, warum? Naja, und Sie können ja selber das Spiel mal machen, Sie können sich eine Frage vorlegen, zum Beispiel, womit fange ich an? Ja, warum soll ich überhaupt anfangen? Und dann können Sie versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Dann fragen Sie nochmal, warum. Dann fragen Sie nochmal, warum. Dann fragen Sie nochmal, warum. Und ich würde sagen, beim siebten Mal wird es dann philosophisch interessant. Da fange ich an. Ja. Gut. Die härteste Frage, die man sich da vorstellen kann, und sozusagen die kindischste, aber es ist auch die fundamentalste Frage, die es überhaupt gibt, durch die ganze Philosophiegeschichte, ist die, jetzt halten Sie sich fest, ich sage es mal ganz naiv, Papa, warum gibt es etwas und vielmehr nicht nichts? Bevor Sie sagen, wer kann so eine kindische Frage stellen, sage ich Ihnen, wer die Frage gestellt hat. Es war Leibniz, der Schöpfer der Infinitesimalrechnung, der Verbesserer der Rechenmaschine, sozusagen der Erfinder des Algorithmusbegriffs und derjenige, der die mittelalterliche Logik über einen Zwischenschritt in die moderne Logik überführt hat, über die Kombinatorik. Also wenn solch ein Geist, ein Universalgenie, wie Leibniz diese Frage stellt, warum gibt es etwas und vielmehr nicht nichts, vielleicht kommen wir auf die Frage nachher nochmal zurück, dann ist diese Frage doch vielleicht des Fragens würdig, fragwürdig. Und jetzt sehen Sie auch, bevor Sie sagen, so ein Blödsinn, die Philosophie beginnt da, wo wir solchen Fragen nicht ausweichen. Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, es gibt Situationen, da kommen die. Ja, und wenn der Rotwein gut ist und die Gesprächspartner gut sind, dann kommen die Fragen. Es scheint offensichtlich etwas Menschliches zu sein, dass diese Fragen kommen. Dann wäre der erste Schritt mit der Philosophie zu beginnen, solche Fragen zuzulassen. Erster Schritt, solche Fragen zuzulassen, ihnen nicht auszuweichen. Also nicht warten, bis jemand mit einem nach tausendjährigem Schweigen zu einem Satz kommt, über den man die nächsten tausend Jahre nachdenken kann, sondern die Fragen zulassen, sich auf dieses Gespräch einlassen. Also, was ist fragwürdig? Da gibt es eine erste Regel, sozusagen eine Daumenregel. Es gibt keine dummen Fragen. Lassen Sie sich einfach mal drauf ein. Es gibt keine dummen Fragen. Kinder fragen nicht dumm. Kinder fragen, weil sie sich wundern. Kinder fragen, weil sie neugierig sind. Kinder fragen, weil sie etwas wissen wollen. Und Kinder fragen, vielleicht kommt uns dumm vor, weil sie die Voraussetzungen nicht haben und die Erfahrung nicht haben, die wir haben. Das ist aber nicht dumm. Von Ihrem Kontext her ist das überhaupt nicht dumm. Und wenn Sie sich auf die Kinderfragen einlassen, vielleicht auch die Fragen der Narren oder der neugierigen Menschen, dann lassen Sie sich auf etwas ein, was wir Philosophie nennen. Das ist der Punkt. Also es gibt keine dummen Fragen, es gibt höchstens arrogante Antworten. Nicht? Also die oberschwäbische Variante ist, warum fragst du mich das, überleg. Das ist natürlich die Guru-Variante, nicht? Der indische Guru sagt ja meistens, wenn man eine Frage an ihn stellt, überleg dir gut, warum du diese Frage stellst. Ja. Nee, das Spielchen wollen wir nicht machen. Sondern wir wollen uns auf die Fragen einlassen. Also erster Schritt, Fragen zuzulassen. Das zweite ist, die Hemmungen abzubauen. Also erster Schritt. Dazu gehört noch, die Hemmungen abzubauen, sozusagen die Fragen nicht abzuwürgen, innerlich abzuwürgen, sagen, das ist doch eine blöde Frage. Lassen Sie Fragen kommen. Dann wird es eigentlich interessant. Und dann sollte man sich von Paradoxien nicht verblüffen lassen. Nicht? Es gibt ja so schöne Fragen, so rabulistische Fragen. Also zum Beispiel, Gott ist allmächtig, das ist eine schöne jüdische Variante. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er doch alles. Hä? Fragen, muss man überlegen. Kann Gott auch einen so großen Stein schaffen, dass er ihn selber nicht mehr aufheben kann? Also wenn er ihn schaffen kann, dann kann er nicht mehr aufheben, ist er nicht allmächtig. Und wenn er ihn nicht schaffen kann, dann ist er auch nicht allmächtig. Vielleicht kommt man da in der Diskussion dazu, was Ihre Antwort auf eine solche Frage wäre. Wie man sozusagen aus so einer Paradoxie rauskommt. Also, solche Fragen nicht abwürgen, sich darauf einlassen. Sich darauf einlassen und ja, auch nicht sagen, das kann niemand beantworten. Da würde ich nämlich gleich zurückfragen, warum? Warum kann das niemand beantworten? Dann könntest du natürlich auch wieder sagen, ja, das kann auch niemand beantworten. Aber dann ist die Frage abgewürgt, dann ist Schluss, dann können wir nach Hause gehen. Das wird ja erst interessant, wenn man sich auf die Frage einlässt. Natürlich tut das weh, weil man muss nämlich auch zugeben, und das hat schon Sokrates rausgekriegt, man muss nämlich da bei diesen Fragen, wenn man sich darauf einlässt, auch zugeben, dass man vielleicht gar nicht das weiß, was man gemeint hat zu wissen. Er hat gesagt, das weiß ich doch, das ist doch klar, mein Weltbild ist fest und ich kann mich in der Gegend bewegen und ich stoße nicht an und ich kann mit den Leuten sprechen und die verstehen mich alle und ich bin fit und wunderbar. Jetzt kommt er mit so einer blöden Frage oder... Also Sokrates hat man vielleicht nicht umsonst hingerichtet, weil er eben so saudumme, nein, es gibt keine saudummen Fragen, haben wir doch gesagt, ja, weil er eben solche Fragen gestellt hat, die den Leuten unangenehm waren, weil sie ihnen nämlich gezeigt hat, ihr wisst nicht das, was ihr eigentlich vorgebt zu wissen oder was ihr meint zu wissen. Ihr täuscht euch über euch selbst. Diese Entillusionierung über das eigene Ich, über die eigene Erkenntnisfähigkeit, die passiert, indem man sich auf solche Fragen einlässt. Das war also der erste Schritt, sich darauf einlassen. Zweiter Schritt ist, wenn die Frage jetzt schon im Raum ist, ja, dann, ein Fragezeichen steht halt da, dann, das hat einen Aufforderungscharakter, jetzt, dann such halt mal eine Antwort. Also müssen wir irgendwas tun, um eine Antwort zu finden. Da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder wir reden miteinander drüber, nicht so, Entschuldigung, weißt du, wo es zum Bahnhof geht? Nee, weiß ich auch nicht, aber es ist gut, dass wir darüber geredet haben. Wir reden drüber, das wäre der Dialog oder der Trialog oder ein Multilog, wie Sie das nennen wollen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir gucken mal, was andere darüber nachgedacht haben. Wir lesen Texte. Das wollen wir heute Abend nicht tun. Deshalb mache ich auch ganz wenig Rekurs auf Philosophen, die Sie vielleicht schon kennen oder auf das Werk von irgendwelchen Philosophen. Wie gesagt, wir wollten ja keinen Überseekoffer mitnehmen, nicht? Also Hegels gesammelte Werke, das wären Überseekoffer, sondern es geht ums Handgepäck. das kleine, schmale Handgepäck, nicht so ein Boardcase. Das wäre die Kunst der Interpretation, da müsste man eine eigene Vorlesung drüber machen, wie kann ich einen Text überhaupt verstehen. Das möchte ich heute nicht tun. Also Dialog oder einen Text lesen, mal gucken, was andere schon gedacht haben, oder vielleicht auch mal in eine Vorlesung gehen. Am besten aber sich in einen Dialog einlassen und dann natürlich, ja, wenn ich eine Antwort mal für mich selber finden möchte, dann muss ich die Frage zunächst mal analysieren. Und dann gibt es einen einfachen Trick. Wenn Sie eine Frage gestellt bekommen, dann müssen Sie diese Frage ja verstehen. Um die Frage zu verstehen, müssen Sie wissen, was die Begriffe in dieser Frage bedeuten. Da kommen Hauptwörter vor und da kommen Zeitverben drin vor. Und was macht man als Student meistens, wenn man eine Frage kriegt und man hat sie als Hausarbeit? Man guckt mal, wie die Hauptwörter, was da in Google und was da in Wikipedia rauskommt. Ne? So, das heißt, man guckt sich die Bedeutung oder die, sagen wir es mal so, den landläufigen Gebrauch dieser Wörter in unserer Kommunikationsgemeinschaft an. Da kann man vielleicht schon ein bisschen was finden. Das wäre also, da ging es um die Begriffe. Dann geht es natürlich auch um die Sprache. Die Mathematiker haben eine andere Sprache als die Physiker, obwohl die gleichen Formeln benutzen, aber die sprechen eine verschiedene Sprache. Die Kollegen wissen das vielleicht. Die Philosophen sprechen eine andere Sprache als die Linguisten eine andere als die Politiker und die Politiker nochmal eine andere als die Soziologen und die Soziologen nochmal anders als die Ökonomen. Wir haben unterschiedliche Fachsprachen und in diesen Fachsprachen sind die Begriffe unterschiedlich belegt. Denken Sie nur beispielsweise Gruppe. Eine Gruppe in der Psychologie ist halt im Experimentalfeld eine Reihe von Personen, mit denen man irgendwelche Experimente macht, irgendwelche Reizreaktionsschemata oder sonst irgendetwas. Eine Gruppe in der Mathematik ist etwas ganz anderes. Nicht? Also wir benutzen gleiche Ausdrücke für ganz verschiedene Bedeutungen. Dann muss man also zunächst mal reingucken, was sozusagen in welcher Sprache, in welchem Kontext, in welchem Verwendungszusammenhang wird dieser Begriff, mit der diese Frage gestellt wurde, überhaupt verwendet. Und manchmal merkt man schon, dass da irgendwelche Unstimmigkeiten sind, deshalb ist die Frage überhaupt entstanden. Denken Sie mal an das Wort allmächtig von unserem Beispiel vorher. Wenn man sagt, ja, Gott ist doch allmächtig, dann hat man sowas wie einen theologischen Begriff von allmächtig. Dahinter steckt aber, dass man alles machen kann. Das ist aber kein theologisches Spielchen, diese Frage, sondern das ist eigentlich ein logisches Spielchen. Nicht? Denn man sagt ja, wenn Gott allmächtig ist, kann er alles machen. Wenn er alles machen kann er dann einen Stein aufheben, wo er etwas nicht machen kann. Mal gucken, ob wir es nachher nochmal auflösen können. Also, wonach wird gefragt? Genau gucken, wonach wird gefragt. Nicht? Und letzten Endes finden Sie eine Antwort, indem Sie die Frage an die Frage stellen. Wonach wird gefragt? Welche Begriffe werden verwendet? Welche Beziehungen werden aufgebaut? Und wenn Sie das gut analysiert haben, dann haben Sie in der Regel schon 65% oder 70% einer Frage in eine Richtung von der Antwort geschoben. Wie gesagt, das ist ein ganz leichtes Instrumentarium. Also der einfache Trick, wenn Sie mit einem Text oder mit einer Aufgabe nicht zurechtkommen, streichen Sie einfach die Hauptwörter an und gucken Sie mal, was die Hauptwörter bedeuten. Das ist, schon sind Sie drin. Das geht ziemlich schnell. Einfach nur die Hauptwörter. Das ist Handgepäck. Natürlich muss man nachher richtig arbeiten, aber als Handgepäck kann man ja schon mal anfangen. Das kann man ja schon mal so auf seinem iPod googeln. Lassen wir die Überseekoffer weg, nicht so die gesammelten Werke, Marx oder Hegel, ja, Platon ist auch nicht ganz zu verachten, aber es ist auch ein ganz schönes Gewicht. Also ich kriege mir das halt alles auf eine CD, das ist schon richtig. Trotzdem, auch wenn Sie es auf einer CD haben, werden Sie trotzdem den ganzen Platon nicht lesen. Selbst wenn Sie mitnehmen können. Also das meine ich mit Handgepäck. Nicht? Also ein Philosophiestudium nicht? Oder sozusagen die volle Logik oder die volle wissenschaftstheoretische Apparat ranzugehen oder mit der phänomenologischen Analyse oder wie auch immer. Nicht? Also das meinen wir nicht. Oder gesamte Werkinterpretation. Sondern das Handgepäck. Und wenn Sie zum Beispiel zu diesem Handgepäck gehört auch, dass man Fragen ein ganz klein bisschen anders formuliert, als sie gestellt worden sind. Wir fragen gern, also gerade wir Deutsche fragen ganz gern, was ist Gerechtigkeit? Das ist eine volle Frage. Was ist Gerechtigkeit? Ja, jetzt kann man gucken, also da hat Aristoteles viel geschrieben, bis hin zu Rawls, das ist ein ewiges Thema in der Philosophie. Was ist Gerechtigkeit? Da werden Sie sehen, da kommen Sie nicht viel weiter, es sei denn, es sitzen ein paar Leute zusammen, die den ganzen Begriffsapparat schon beieinander haben, schon ein Philosophiestudium beieinander haben und die fachsimpeln dann. Das ist aber doch keine Philosophie. Sondern sich klar zu werden, was steckt denn für ein Problem hinter der Frage, was ist Gerechtigkeit, warum stellen wir denn die Frage? Die stellen wir im Allgemeinen, wenn wir zum Beispiel jetzt wie im Neuen Spiegel von heute Vormittag lesen, was zum Beispiel Vorstandsvorsitzende für Altersversorgung kriegen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal reingeguckt haben. Die sind zum Teil höher als ihre jetzigen Apanagen, ich nenne das mal Apanagen, was sie da kriegen. So, da könnte man sagen, ja, das ist aber doch irgendwo unanständig, das verletzt den Generationenvertrag, das ist einfach nicht gerecht. Deutsche stellen, wie gesagt, gerne die Frage nach der Gerechtigkeit. So, wenn Sie an die Frage rangehen wollen und sagen dann, ja, was ist denn, also spätestens nach der vierten Runde kommt, ja, was ist überhaupt Gerechtigkeit, kann das mal hier jemand definieren? So, und dann ist die Diskussion aus, weil dann, Sie kriegen nie eine Definition hin, die allen befriedigend ist. Vom zu viel oder vom zu wenig oder jedem das seine oder es müssen alle das Gleiche haben oder ist Gerechtigkeit Gleichheit oder ist Gerechtigkeit das, was jedem in gewisser Weise in seinem Maß zusteht und so weiter. Da sind Sie voll in der Diskussion drin. Machen Sie es andersrum. Fragen Sie nicht, was ist Gerechtigkeit, sondern nehmen Sie das Substantiv raus aus der Frage und machen Sie ein Verb draus. Was ist gerecht? Ist das und das, was wir gerade diskutieren, wäre denn das gerecht? Oder wäre das oder das gerecht? Und jetzt muss ich doch nochmal auf einen Anhänger von der Philosophie zurückkommen, der ziemlich am Anfang der Philosophie steht, aber nicht ganz am Anfang, sondern so sozusagen in der ersten Anlaufphase. Das ist der Sokrates selbst mit seinen Dialogen. Es gibt einen schönen Dialog über Tapferkeit, weil Laches ist, das ist ein General. Und da fragt sich Sokrates, naja, so ein General, der wird ja wohl wissen, was Tapferkeit ist. Also fragt er das so, oder wie wirst du denn so Tapferkeit? Da machen die natürlich im alten Griechenland genau einen Definitionsfehler, den wir heute in der Wissenschaftstheorie natürlich kennen. Er macht eine sogenannte operationale Definition. Er sagt, tapfer ist wenn. Ja? Also wenn man vor dem Feind nicht davonläuft. Das ist natürlich keine Definition, ja? Weil eine Definition regelt ja einen Sprachgebrauch. Ja? Man nimmt aber ein Beispiel und sagt, das und das wäre tapfer, wenn er das macht, nämlich wenn er nicht vom Feind davonrennt. Gut. Rückfrage. Ja, wie sieht denn das aus, wenn der von dem Feind davonrennt, hinten rumläuft und dann dem Feind den Dolch in den Rücken stößt? Das ist doch auch tapfer. Ja, das ist auch tapfer. Vorher hast du aber gesagt, wenn er dem Feind standhält. Ja, da war irgendwie, ja, da habe ich meine Definition. Ja, so, und da fängt also Sokrates an, diese Definition von dem Laches als General, nicht, jahrelang selber General gewesen, weiß ja, was das ist, ja, immer unsicher und unsicher wird, bis er sich zum Schluss selbst widerspricht. So, und jetzt kommt das Gemeine an der ganzen Sache, dann will Laches den Spieß umdrehen und sagt, ja, mein lieber Sokrates, ist ja gut und schön, jetzt hast du mir aufs Kreuz gelegt, jetzt sag du mir als Philosoph, was tapfer ist oder was Gerechtigkeit ist. Dann sagt er, Entschuldigung, habe ich behauptet, ich wüsste, was Tapferkeit oder was Gerechtigkeit ist? Du hast doch behauptet, du hast gesagt, du bist General, ich weiß, was tapfer ist. Du wolltest dich doch ins Gespräch mit mir einlassen, doch nicht ich. Ich habe dich bloß gefragt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber du weißt es erst jetzt nach unserem Dialog. Da steckt natürlich unheimlich viel Ironie drin, bösartige Ironie. So, oder halt ja, gekonnt, ja bösartig war so gerade das nicht, aber eine gekonnte Ironie. Und das haben ihm natürlich viele Leute übel genommen. Also es gibt Historiker, die auch meinen, dass ein hauptsächlicher Hinrichtungsgrund natürlich in Athen seine Ironie war, weil er den Leuten halt gezeigt hat, Entschuldigung, du weißt nicht, von was du redest. Ja, du behauptest es, aber du weißt es nicht. Ich habe es nie behauptet, deshalb kannst du von mir auch keine Antwort erwarten. Ja. So, also. Das Vorgehen ist nicht zu sagen, ich habe jetzt eine Definition, von der Definition gehe ich jetzt aus und über die streiten wir uns, sondern wir versuchen durch Beispiele rauszukriegen, was hinter einem Begriff, den man in diesem Beispiel immer verwendet, was dieser Begriff bedeuten könnte. So kommt man da viel näher ran, aber man riskiert natürlich, man hat zum Schluss keine Definition à la DIN oder à la VDI-Empfehlung oder Richtlinie oder so etwas, ja. Also solche Definitionen haben wir da nicht, sondern diese Dialoge, die enden immer offen bei Platon. Das ist die Aporie, die Weglosigkeit. Das bedeutet, man muss weitergehen. Ja? Und meistens wird in den Dialogen in der Endphase ja dann auch gesagt, haben wir nicht lösen können, treffen wir uns das nächste Mal wieder beim Wein. Und dann wollen wir wieder darüber weiterreden. Das heißt, das offene Ende, es gibt keine abgeschlossene Definition in der Philosophie. Und das unterscheidet sich natürlich von der positiven Wissenschaft, weil die positive Wissenschaft, also positiv im Sinne, was empirisch gegeben ist, davon muss man ausgehen, die positive Wissenschaft, die braucht stabile Definitionen, zumindest eine Zeit lang. Ja, später ändern sich die Definitionen auch, aber wenn Sie genau hingucken, in der Physik ändern sich die Definitionen immer im Hinblick auf eine Erweiterung. Also zum Beispiel der Kraftbegriff oder Geschwindigkeit oder Impuls, solche Definitionen. Die werden im Prinzip weiter behalten, aber werden erweitert. Nicht? Also wenn Sie zum Beispiel Relativitätstheorie nehmen und wenn Sie da die Lichtgeschwindigkeit gegen unendlich gehen lassen, was sozusagen unserer alltäglichen Erfahrung im Alltag entspricht, dann kriegen Sie die klassische Newtonsche Mechanik raus, das was sozusagen unsere Alltagserfahrung ist. Also die alte Theorie ist dann immer ein Spezialfall der neuen, der alte Begriff ist ein Spezialfall des neuen Begriffs. Ja? In der Philosophie ist das ein bisschen anders. Da haben Sie nicht diesen Anschlusspunkt, dieses Korrespondenz, sondern da kommt plötzlich auch mal eine neue Sichtweise rein. Und dann kommt der Dialog und dann kommt vielleicht auch Streit. Und dann sieht man, man hat auf eine Frage, auf die man sich eingelassen hat, Antworten gesucht hat, vielleicht mehrere Antworten. Nehmen Sie eine ganz einfache Frage, wie kommt es, dass es die Welt überhaupt gibt? Da gibt es eine theologische Antwort, die durch den Schöpfer Gott. Und dann gibt es eine physikalische Antwort, die mehr agnostisch ist oder in dem Sinne geht, dass man sagt, ja, man weiß es nicht, aber man könnte sich vorstellen, so, da war vorher schon mal ein Universum, das hat irgendwelche Blasen geworfen, dann ist ein neues Universum entstanden. Also irgendeine Art Quantenfluktuation oder so etwas. Ich müsste jetzt heute Abend keine Kosmologie treiben, habe mich auch dafür nicht vorbereitet. Dann haben Sie natürlich die Frage, ja, aber was war das dann vorher? Nicht? Also was fluktuiert da, was ist das dann? Nicht? Also wenn Sie die Kausalfrage immer weiter und weiter und weiter stellen. Dann gibt es verschiedene Antworten, die widersprechen sich. Und mit diesem Widerspruch muss man unter Umständen leben. Das hat dann nichts mehr mit Wissenschaft in dem Sinn zu tun, dass ein Gebäude hier in sich geschlossen sein muss. Das ist ein anderer Widerspruchsbegriff, der hier in Mathematik, in Physik, in den Naturwissenschaften eine Rolle spielt. Und selbst die sind nicht ganz widerspruchsfrei. Versuchen Sie mal Relativitätstheorie und Quantentheorie zusammenzukriegen, da kriegen Sie schöne Überraschungen. Und natürlich sind auch die Technologien untereinander nicht ganz widerspruchsfrei. Es funktioniert ja auch manchmal nicht, wenn man unterschiedliche Technologien zusammenflanscht. Ne? Da muss man es zuerst ausprobieren. Also, es gibt in der Regel immer mehrere Antworten. Und jetzt kommt der dritte Schritt, also der erste Schritt, Frage zulassen. Zweitens, Antwort versuchen, eine Antwort probieren, versuchen, aber mit kleinem Gepäck. Einen kleinen Trick habe ich Ihnen genannt, Substantive. Gucken, was für Substantive drin sind, aber dann vielleicht die Frage umformulieren, die Substantive rausnehmen und zu gucken, dass man an Beispiele rankommt und an Fälle und anhand von diesen Fällen versucht die Begriffe und nicht über Ordre de Mufti, über eine Definition per Ordre de Mufti festzulegen. Und der dritte Schritt ist dann vergleichen. Von diesem Vergleich, ja, das kann man eigentlich nur, wenn man diese Positionen sozusagen miteinander in Interaktion bringt. Das tut man am besten, indem man verteilte Rollen spielt, beziehungsweise indem man einen konstruktiven Streit anzettelt. Sich mit seinem Kollegen streitet oder mit seinem Freund, mit seiner Freundin oder wie auch immer und dann darüber diskutiert. Dann wird man feststellen, wenn man Argumente austauscht, die müssen immer, sonst werden sie nicht verstanden, anschlussfähig sein. Es muss natürlich was Neues dabei sein, sag mal, ja, das weiß ich schon, da brauchst du mir nicht erzählen. Es muss aber auch immer eine Bestätigung dabei sein. Also immer so eine Art Erstmaligkeit und einmal eine Bestätigung, sodass ich eine Anschlussfähigkeit habe immer an das, was ich schon weiß. In der Pädagogik kennen Sie den Spruch, man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Das gilt natürlich auch im philosophischen Dialog. Sie können nicht einfach mit völlig neuen Begriffen anfangen. Das ist manchmal eine Schwierigkeit bei Philosophen, die völlig neue Begriffe einführen, weil sie eine ganz, ganz präzise Sprache führen wollen, weil sie ein Problem ganz, ganz präzise definieren wollen und dann sowas wie eine Art Kunstsprache entwickeln, in die man sich zuerst einarbeiten muss. Warum sollen das Philosophen nicht dürfen? Mathematiker machen das auch und die Physiker machen das auch und die Biologen und dann hören Sie mal einem Chemiker zu, der hat auch eine eigene Kunstsprache. Die müssen Sie halt erlernen, wenn Sie da mitmachen. Aber das ist dann schon wieder Überseekoffer. Ich meine, das Handgepäck. Wir bleiben beim Handgepäck, beim Einfachen. Ja, und was ist dann das bessere Argument? Gut, wir haben natürlich so ein paar Kriterien, zumindest im Abendland. Argumente sollten widerspruchsfrei sein. Nicht? Also man sollte sich nicht im selben Satz widersprechen. Meinen wir im Abendland. Ein Zen-Lehrmeister wird ganz anders, der wird Ihnen ein Paradox geben, über das Sie nachdenken sollen, damit es da oben anfängt, plötzlich andere Bahnen andere Wege zu bahnen. Das heißt, es ist ein ganz anderer Zugang, was ein besseres Argument wäre. Ja? Bei uns müssen Argumente logisch aufgebaut sein. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Es gibt andere Kulturkreise, bei denen in der Philosophie nicht unbedingt die Widerspruchsfreiheit ein Gebot ist. Bei uns, wie wir meinen, rational, vernünftig, wie wir sind, müsste das so sein. Dann müsste das Argument fachkundig sein. Nicht? Also man soll nicht erzählen, was man nicht weiß. Da scheitern natürlich der Laches und die ganzen Gesprächspartner von Sokrates dabei, weil die eben sich als nicht genügend fachkundig erweisen. Ja, da muss man natürlich aufpassen, akzeptiert man ein Argument deshalb, weil es das eigene Vorurteil bedient oder nicht. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Da gibt es eigentlich drei Tricks oder drei Ratschläge. Das erste, wir müssen uns in der Philosophie gewöhnen, Paradoxien auszuhalten. Es kann lange dauern, bis man eine Paradoxie lösen kann. Ich will Ihnen eine nennen, die kennen Sie wahrscheinlich auch aus dem Schulunterricht. Das ist die Sache mit Achilles und der Schildkröte. Nicht? Also Achilles ist ein schneller... Oh, wer denkt jetzt an Brad Pitt? Ja. Gut. Also Achilles ist ein schneller... Oh, das geht schon. Also Achilles, das ist der Achilles hier. So, mit seinem, so und die... Ja, machen Sie ein bisschen weiter. Und die Schildkröte... Die Schildkröte, die startet hier. Nehmen wir zur Vereinfachung an, die Schildkröte ist halb so schnell wie Achill. So. Achill läuft einen Meter, ist jetzt da, wo die Schildkröte ist. In der Zeit hat die Schildkröte wie viel zurückgelegt? Halben Meter, ne? So. Die ist hier. Das ist sie hier. Ja, doch, ja, ne? Meter und halbe. Ja, gut. So. Nächster Beobachtungspunkt ist, Achilles kommt an dem Punkt an, wo die Schildkröte war, dann ist sie schon ein Viertelmeter weiter. So, Achilles kommt da an, dann ist sie ein Achtelmeter weiter. Achilles kommt dann an, dann ist sie ein 16, 32, so. Zenon war der Meinung, kann man es sehen? Oder? Ja. Zenon, von dem dieses Paradox stammt, war der Meinung, Achilles kann eigentlich die Schildkröte nicht überholen. Es ist gar nicht so einfach, den Denkfehler, wir sagen den Denkfehler, aber es ist gar nicht so einfach, die gedanklichen Voraussetzungen so genau scharf rauszukriegen, wo sozusagen nach unserer heutigen Sicht der Denkfehler liegt. Gelöst haben es die Mathematiker im 17. Jahrhundert erst, nicht? Nämlich mit der Infinitesimalrechnung und mit den konvergierenden Reihen. Nicht? Erst da hat man begrifflich behandeln können, wie man eine unendliche Summe von unendlich kleinen Teilen zu einem endlichen zusammenfügen kann. Und deshalb überholt natürlich ab irgendeinem Punkt der Achilles seine Schildkröte und die Schildkröte hat das Nachsehen. Also Paradoxien muss man aushalten. Es geht vergleichsweise lange. Oder auch die Geschichte der Logik ist gar von ganz ähnlichen Dingen. Es gibt viele logische Paradoxien, Sie kennen vom Kreter, nicht? Also Johannes, ein Kreter sagt, alle Kreter sind Lügner. Das kennen Sie wahrscheinlich, dieses schöne Spielchen. Das wurde eigentlich auch erst mit der Logik im Anfang des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts gelöst. Der Syllogismus, den Aristoteles vorgeschlagen hat, sozusagen als logischer Apparat, dass das ein Kalkül im mathematischen Sinn ist, das hat man erst 1953, 54 durch Meckle bewiesen. Das sind also immerhin doch so 2300 Jahre her. Also manchmal muss man Geduld haben. Also Paradoxien aushalten. Philosophie ist ein Langzeitgeschäft. Das Zweite, was man aushalten muss, ist die Aporie. Das heißt, man wird nie zu einem gültigen Ergebnis kommen. Und Wissenschaftler, die ehrlich sind, wissen natürlich auch, dass wenn Sie Naturwissenschaften machen, positive Wissenschaften machen, historischen Wissenschaften, man ist immer nur gerade auf der aktuellen, neuesten Stand des Irrtums. Mehr haben wir nicht. Ja? Die Philosophie geht etwas noch damit, noch offener um, die sagt, ich weiß noch nicht mal, ob ich mich irre. So, und das Dritte ist, ein bisschen Ironie, nicht zu verwechseln mit Humor, das ist also kein krachlederne Veranstaltung, sondern die Ironie, die eben Sokrates hat, indem er in liebevoller Art und Weise sagt, naja, aber du hast doch gesagt, jetzt komm doch mal, ja. Also, dass man zum Teil mit dem Gegenteil das sagen kann, was man eigentlich sagen möchte, ohne den anderen zu verletzen und die Sachen auch in gewisser Weise im Fluss hält. Das lockert die Systematik auf. Wie gesagt, der Dialog, das ist der Punkt, wie man anfängt in der Philosophie und damit hört man in gewisser Weise auch auf. So, jetzt hoffe ich aber nicht, dass wir jetzt mit dem Dialog aufhören, sondern erst richtig anfangen. Und mein Vorschlag wäre, Sie stellen jetzt einfach Fragen, und dann versuchen wir mal, ob wir an die Fragen mit dem kleinen Handgepäck, was ich Ihnen jetzt versucht habe, in Ihren Boardcase reinzupacken, ob wir da, wie weit wir da mitkommen. Und damit das keine zu allzu hitzige Veranstaltung wird, haben wir da einen sehr weisen und sehr besonnenen Moderator, den Volker Friedrich. Ja, dann danke ich mich mal, aber ich denke, wir machen gleich weiter.
Falls man dran glaubt, Sternzeichen Stier, also ich bin nicht so ganz besonnen und moderat, aber ich bemühe mich. Schauen wir mal.
Und ich bin Wassermann, ich bin experimentierfreudig.
Na dann, passt's ja. Ja, die Fragen, damit wir in den Dialog kommen. Wer hat denn eine einfache Frage?
Ja, sonst würde ich sagen, gehen wir mal an die alte Frage, die ich gestellt habe, also mit dem Allmächtigen. Ne? Mhm. Wie würden Sie die lösen? Haben Sie da einen Vorschlag? Also ausgesprochen, dass man halt sagt, ja, wie kann man so saudumm fragen? Also die Antwort würde ich jetzt mal nicht zulassen.
Ja. Ich weiß nicht, kann man vielleicht zeigen, dass Sie auf die Frage hinausläuft, ist Gott allmächtiger als er selbst, weil er uns ja nicht einigen würde, wenn wir Blödsinn sind. Könnte man das geben?
Also, da möchte ich jetzt keine endgültige Antwort drauf geben. Also, mit bestimmten Voraussetzungen könnte man das daraus ableiten. Das ist richtig. Aber da muss man ein paar Voraussetzungen machen. Das wird jetzt zu weit führen. Ich möchte mich auch nicht vordrücken, aber es wird jetzt einfach zu weit führen. Das ist die Richtung, in der man die Paradoxie dahin schiebt, dass es selbstbezüglich ist, dass Selbstreferenzen auftauchen. Ne? Also ist Gott allmächtiger als sich selbst. Nicht? Oder wenn Gott allmächtig ist, könnte er eigentlich auch über seine Nicht-Existenz befinden. Das ist noch ein Schritt radikaler. Ne? Er könnte ja beschließen, irgendwann mal nicht mehr zu existieren. Oder er könnte auch beschließen, da er Herr über Raum und Zeit ist, nie existiert zu haben. Dann ist ganz zampfenduster. Ne? Aber versuchen Sie mal eine Ebene weiter runter. Also, es wird gesagt, Gott ist allmächtig, kann er einen so großen Stein schaffen, dass er ihn selbst nicht mehr aufheben kann. Kann er ihn aufheben, ist er nicht allmächtig. Kann er ihn schaffen, dass er nicht aufheben kann, ist er auch nicht allmächtig.
Da haben wir einen Antwortversuch.
Ja.
Ja. Ich
jetzt eine ganz
kindliche Lösung. Und zwar, er schafft den Stein, der ist so groß, er kann ihn nicht aufheben, aber da er ja allmächtig ist, kann er den Stein in einzelne Teile zerlegen.
Arbeitsteilung. Ja, das. Aber das heißt natürlich, er ist souverän genug, aus dem Rahmen dieser Frage rauszutreten. Und in die Richtung geht natürlich auch ein Lösungsweg. Ich sage nicht die Lösung, sondern der Lösungsvorschlag.
Ich glaube, der war der erste und der zweite Vorschlag. Also, Herr Regler.
Wie gesagt, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er auch, dass er nicht kann. Oder er beschließt einfach, dass er nicht will. Also, er kann ja alles. Also, könnte er einfach wissen, dass er nicht hochgeben kann. Aber er will ihn hochgeben können, aber er ist.
Sie erforschen göttliche Motive.
Ja. Da war noch ein Vorschlag. Da stolpern immer alle durch die gleiche Schwierigkeit, die Leibniz in der TODC auch gehabt hat, sofort. Nämlich, wir haben bestimmte Vorstellungen, was Gott will, was er nicht will. Und das machen wir natürlich immer im Raster von Raumzeit. Versuchen Sie da mal rauszukommen. Wir denken immer noch, wir hätten Gott verstanden. Vorsicht. Also ich mach's mal kurz, ich mache meinen Lösungsvorschlag. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott allmächtig ist, dann haben wir die Vorstellung, dass er das tun kann, was wir verstehen. Er könnte ja auch was Widersprüchliches, in sich Widersprüchliches tun, was wir gar nicht verstehen. Nämlich einen Stein schaffen und nicht schaffen, den er aufheben kann und nicht aufheben kann. Und das ist alles gleichzeitig. Das kann er auch, wenn er alles kann. Ja? Und dann sehen Sie, dass unsere Vorstellung natürlich viel zu begrenzt ist, weil wir sagen, ja, allmächtig, wir haben eine bestimmte Vorstellung von diesem Begriff allmächtig. Nicht? Können wir jetzt logisch hinschreiben, wie der aussieht. Und da muss natürlich etwas drinstehen, was wir auch verstehen können. Da können aber auch Widersprüche drin sein. Das heißt ja all. Ja? Wir können nicht etwas machen und etwas nicht machen gleichzeitig. Das geht nicht. Das können wir uns nicht vorstellen. Nicht? Also ich kann nicht auf den Tisch schauen und nicht auf den Tisch schauen oder einen Tisch herstellen oder sein lassen. Nicht? Das ist, jeder Ingenieur weiß es, dass man keine widersprüchlichen Handlungen gleichzeitig ausführen kann. Nicht? Ich kann nicht den Nagel reinschlagen und gleichzeitig draußen lassen. Weil wir uns das nicht vorstellen können. Aber wenn wir uns vorstellen könnten, dass es Dinge gibt, die wir uns nicht vorstellen können, dann wird es keine Schwierigkeit. Paradoxien aushalten, das ist damit gemeint. Ja, bitteschön. Ja.
Ich glaube, das ist das Problem, weil die Christusfrage ja auch, wenn er gleichzeitig ihn hochheben kann und nicht hochheben kann, kann er ihn ja auch nicht hochheben. Das heißt, er kann was nicht und das ist ja per Einmachsdefinition ausgeschlossen. Während wenn Einmach eben nicht das heißt, dass wir darüber verstehen, sondern auch beinhalten kann, dass man was nicht können kann, also so
völlig richtig, was Sie sagen, aber den letzten Satz würde ich nicht zustimmen. Und ich weiß nicht, wie Sie sehen, aber gibt es sinnlose Fragen?
Also, ja. Nur Gott zu danken. Also wenn irgendwas anderes mit diesen Worten meint, dann kann er nicht nach was fragen, nach dem Wort, dessen Gott überhaupt nicht.
Vorschlag, wenden wir doch mal deine Tricks an. Ja? Sezieren wir es mal mit den Tricks, die du vorgeschlagen hast und schauen wir mal, ob das funktioniert. Das würde ich jetzt gerne mal demonstriert bekommen, Maestro.
Das machen wir miteinander.
Nun denn.
Also, erster Begriff natürlich allmächtig. Was heißt das allmächtig? Sie sagen, er kann alles. Halt,
das ist nicht der erste Begriff. Einspruch, euer Ehren.
Oh Gott,
ist. Das, was ist schon ziemlich schwierig, aber ist ganz schwierig. Also ist
ganz schwierig.
Ist allmächtig. Mein Gott, lassen wir jetzt mal den Begriff beiseite, das ist, machen wir X, aber ist ganz schwierig.
Das kriegen wir später.
Okay, einverstanden.
Stimmt, das war ganz
aber ich komm drauf zurück.
Also nochmal allmächtig. Sie haben natürlich völlig gesagt, völlig richtig gesagt, der erste Eindruck ist natürlich, das kommt von Können, er kann alles. Ja? Dann kann es nichts geben, was er nicht kann. Wenn Sie jetzt aber zulassen, dass er auch etwas kann, was wir uns nicht vorstellen können, zum Beispiel etwas Widersprüchliches, dass er etwas kann, was er sowohl kann als auch nicht kann. Das müsste eigentlich noch drin sein, oder? Nein? Gut, also, was? Der Witz funktioniert ja eigentlich nur, wenn wir unsere, menschliche Definition von allmächtig nehmen. Und worauf die Rabulistik natürlich zielt von dem jüdischen Rabbi ist, uns zu zeigen, unsere Begriffe sind natürlich viel zu eingeschränkt. Und wir stellen uns so vor, was Gott will. Ja? Wir wissen ja gar nicht, wie ein Wille Gottes überhaupt aussehen könnte. Wir wissen ja noch nicht mal, was unser eigener Wille ist. Wir haben ja eine riesen Diskussion darüber, zeitgenössisch in den letzten 3-4 Jahren, ob wir einen freien Willen haben oder nicht. Oder ob ich jetzt nur von meinem Neuronensturm gepeitscht Ihnen diese ganzen Sachen da erzähle. Also auch das, dass auch die Forscher natürlich, die darüber nachdenken, ob es eine Willensfreiheit gibt oder nicht, und sie leugnen, natürlich davon getrieben werden und das auch nicht freiwillig tun, den Willen zu leugnen. Gut, aber also jetzt nochmal zurück zum Allmächtigen. So, jetzt kommt natürlich der ausgesprochen haarige Begriff mit Gott. Weil Gott ist natürlich für unterschiedliche Personen, für unterschiedliche Kulturkreise, sozusagen auch für verschiedene Kontexte, ein völlig verschiedener Begriff. Der Gott der Philosophen ist ein ganz anderer Gott als der Theologen. Der Gott der Philosophen ist grob gesprochen der von Aristoteles, der eben sagt, also alles Ding hat seine Ursache, jede Wirkung hat seine Ursache, diese Ursache muss auch wieder irgendwo bewirkt worden sein, also es ist wieder Wirkung von einer anderen Ursache. Und wenn ich dann nicht in einen unendlichen Regress kommen möchte, dann muss ich irgendwann mal bei einer Ursache sein, die sich selbst verursacht hat und nicht von irgendetwas anders verursacht worden ist. Das ist dann der unbewegte Beweger bei Aristoteles. Und dieser unbewegte Beweger ist bei Aristoteles, der wird mit Gott bezeichnet. Das ist aber keine Person, sondern es ist in gewisser Weise ein personifiziertes Prinzip. Das, wenn man so möchte, spricht Aristoteles da eigentlich in einer Metapher. So, das ist der Gott der Philosophen, das ist mal ganz einfach. Der Gott der Theologen ist ein ganz unterschiedlicher. Entweder es ist eben dieser rächende Gott oder es ist dieser erlösende Gott oder es ist ein oder es sind unterschiedliche Götter, zum Beispiel im Hinduismus, im Buddhismus haben sie überhaupt keinen Gottesbegriff im engeren Sinne. Das ist eigentlich eine atheistische Religion. Also da kann man sich schon ungeheuer drüber streiten, über diesen Begriff. Sie können aber das Gleiche natürlich, also logisch ist das Gleiche, wenn Sie sagen, X ist allmächtig, kann X einen so großen Stein erschaffen, dass er ihn selber nicht mehr hochheben kann. Dann haben Sie genau die gleiche Struktur. Also man braucht, völlig richtig, über Gott eigentlich gar nicht groß zu reden. Der Allmächtigkeitsbegriff ist der wichtige. Was heißt können? Das ist der nächste. Und jetzt kommt das Ist. Da hat er natürlich völlig recht. Ich habe ja vorher gesagt, die Existenzfragen, das sind die vertracktesten in der Philosophie. Nicht? Wer hat der Heilige mal gesagt? Der Hörsaal ist beleuchtet. Was heißt das Ist? Also was ist diese zu? Was ist diese zu? Also Sie können über das Ist gar nicht reden, ohne dass Sie Ist verwenden. Ja? Also was heißt es, eine Eigenschaft zuzuordnen? Zu sagen, diese Bank ist gelb oder ist braun, ist alles wurscht. Was heißt es Ist? Sie können es logisch sozusagen reduzieren und können sagen, ich habe da irgendwie ein Objekt und diesem Objekt ordne ich ein Prädikat zu, eine Eigenschaft zu. Dann sage ich, ist. Dann gibt es aber noch eine andere Bedeutung von ist, nämlich ist gleich. Nicht? A ist gleich A. Wird ganz schwierig. Was ist identisch? Man kann nicht sagen, ist etwas identisch. Das ist das. Ja? Vielfach benutzen wir das Wort ist auch im Sinne von bedeutet oder heißt. Wir machen eine Definition. Beispiel, was weiß ich, Risiko ist das Produkt aus erwarteter Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Schadens. Das ist eine Definition. Dann sagen wir auch ist. Das hat was mit diesem Ist oder mit diesem Definitionsgleich zu tun. Also wir verwenden Ist in ganz, ganz unterschiedlichen Verwendungsweisen. Und jetzt können wir uns überlegen, wie wird da verwendet, wenn es heißt, Gott ist allmächtig. Dann können Sie es so übersetzen, hat die Fähigkeit, alles zu tun. So, jetzt hängen Sie beim Alles. Was ist alles? Ist auch so eine vertragte Frage. Ist es alles, was es gibt? Oder ist es auch alles, was es nicht gibt? Und ist es alles, was es gibt und nicht gibt, also auch widersprüchlich ist? Was ist bei diesem, was ist mit diesem alles gemeint? Ja. Und die Paradoxie in der Frage steckt natürlich darin, dass nicht klar ist, was dieses alles bedeutet, dass damit gespielt wird. Sie hatten?
Ja.
Ja gut, jetzt kommt es wieder darauf an, was Sie für einen Gottesbegriff haben. Also der Gottesbegriff ist halt, zumindest in der abendländischen Theologie, gilt als unausschöpfbar. Das heißt, wenn wir irgendeine Aussage über Gott machen, ist sie natürlich außerordentlich begrenzt. Und wenn ich sage, er kann alles, was ich mir vorstellen kann, dann ist der abendländische Begriff von Allmächtig natürlich noch viel breiter, weil er sagt, er kann alles, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Es gibt viele Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann. Im mittelalterlichen Denken hatte man so eine Kopplung zwischen Begriff und Welt. Man hat gesagt, wenn ich für etwas einen Begriff habe, dann muss es das auch geben. Ja, dann muss es auch existieren. Wenn etwas existiert, dann habe ich dafür auch einen Begriff. Das war natürlich eine raffinierte theologische Variante, weil man nämlich dann sagen konnte, naja, also wenn ich über Gott rede, dann habe ich ja auch einen Begriff von Gott, also muss es den auch geben. Das ist der einfachste Gottesbeweis. Dass ich drüber reden kann. Ja, heute würden wir den natürlich nicht mehr akzeptieren. Weil ich kann ja auch irgendwelche Begriffe einführen, das ist halt wissenschaftstheoretisch ganz einfach. Ich mache irgendeine Theorie über Quadrumpfeln. Wissen Sie, was Quadrumpfeln sind? Ich auch nicht, aber ich führe die jetzt einfach ein als fiktive Entitäten, Quadrumpfeln. Die haben einen Haberfaktor 4 und sowas. Nicht? Und man kann da eine ganze Theorie drüber aufbauen. Ja, und da kommt noch ein Blabla-Operator dazu oder sonst irgendwas. Ja? Und da sehen Sie natürlich auch, wie dieser mittelalterliche Realismus, wie gefährlich der war. Nämlich indem ich einen Begriff einführe, einen fiktiven Begriff, müsste nach diesem mittelalterlichen Realismus-Position, müsste es dieses Objekt auch geben. Also wenn ich über Quadrumpfeln reden kann, muss es auch irgendwo Quadrumpfeln geben. Ja? Das ist natürlich, halt wissen wir, dass es so nicht geht. Das war natürlich, wenn man so möchte, da war die Philosophie oder die Ontologie noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und wenn Sie eben jetzt von Gott reden und sagen, er kann nur das tun, was ich mir vorstellen kann, dann ist es natürlich nur ein Gott Ihrer Vorstellung. Jetzt kommt es darauf an, was Sie für einen Gottesbegriff haben. Andere haben Gottesbegriff, die sagen, Gott kann alles, was ich mir auch nicht vorstellen kann.
Dann wäre Ihr Gott womöglich allmächtiger als meiner.
Und dann könnte man streiten und dann lodern die Scheiterhaufen. Nicht? Also von da haben Sie natürlich recht, man muss, wenn ich sage, Gott ist X, Y oder Z, heißt es immer, ich meine das. Ja? Aber dieses ich meine das kann man ja weglassen im Dialog, wenn man ein vernünftiger Mensch ist. Das ist immer klar, wenn ich in der Philosophie etwas sage, dann meine ich das. Ja? Das ist nicht, dass es so ist, unabhängig vom Sprecher, unabhängig von allen existierenden Menschen, sozusagen eine eigene ontologische Realität, sondern ich meine, ich behaupte, ich halte dafür, dass das so und so sei. Und damit das nicht so kompliziert ist, haben wir einen einfachen Satz, X ist Y. Das ordnet man aber immer denjenigen zu, der es gesagt hat.
Sie hatten was, ja. Herr Redner.
Wenn ich sage, dann, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er ein Steinbeamter so groß sein, dass er dadurch hochgehen kann.
Da kann sie spielend über unsere Widersprüche hinwegsetzen.
Also man kann dann auch darüber reden, was ist Gott und was ist allmächtig. Ja, 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 ja. Aber wenn er allmächtig ist, dann kann es, weil dann kann er alles. Egal was. Das andere wäre dann ja andere Frage.
Ob er es will.
Die Frage ist doch.
Okay. Gut. Damit wir nicht zu lange bei der Theologie bleiben, will mich nicht verdrücken, aber vielleicht gibt es noch eine andere Frage, die wir nochmal so nach dieser Methode behandeln könnten, so nach einem kleinen Handgepäck, nach einem kleinen Sezierbesteck. Ja. Oder was sagt die
schwer sich neigende Zeit?
Das
wir mal von dem Gott wegkommen. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist ein störender Begriff seit Jahrtausenden. Es gibt einen, schon Richard Rorty einen schönen Satz. Wir haben es jetzt 5.000, 6.000 Jahre lang mit Religion und Metaphysik probiert. Jetzt versuchen wir es mal 5.000, 6.000 Jahre lang ohne. Und dann können wir vergleichen, womit wir besser gefahren sind. Na, guck. Also, vielleicht eine Zeit, Frage ne? außerhalb der Religion. Sie wollten was fragen?
Ja.
Ich, vielleicht, damit es alle hören, also, Ihre Frage war, ob wir uns, ich lasse mal das Gehirn weg, ob wir uns so weiterentwickeln können, vielleicht in 5.000 Jahren, dass wir Widersprüche dieser Natur aushalten können, damit leben können, damit umgehen können. Richtig?
Ich hätte eine Antwort darauf, aber die stelle ich jetzt zurück. Die gibt es erst zum Schluss. Also, erste, was für Begriffe kommen in der Frage vor? Können Sie sich vorstellen, in 5.000 Jahren, also in langer, langer Zeit, es gibt irgendwie eine Entwicklung, also Sie setzen voraus, es gibt sowas wie eine geistige Entwicklung, später können wir mehr, als wir das heute können. So, jetzt geht es um den Widerspruch, ich glaube, das ist der interessante Punkt. Was ist für Sie ein Widerspruch? Das, was wir jetzt gerade so exerziert haben, mit diesem kleinen Paradoxon. Oder? Also eher ein formaler Begriff von A ist gleich nicht A, das wäre ein Widerspruch. Das darf nicht sein, da klemmt es. Ne? Der Einzige, der das nicht aushalten kann, ist ein Dackel und ein Computer. Ein Dackel und ein Computer. Wenn Sie einem Computer, also wenn das Programm so aufgebaut ist, dass daraus deduktiven Widerspruch kommt, dann bleibt die Maschine stehen, die macht ihn nicht mehr weiter. Und wenn Sie einem Dackel sagen, komm her und geh weg, gleichzeitig, oder direkt hintereinander, ja, hey, steh auf, ja, dann kommt der in Intentionstremor, da wackelt er nicht mal mit dem Schwanz, sondern da bleibt irgendwie angenagelt stehen, da kann er nichts mehr weitermachen. Jetzt muss ich die Antwort doch geben. Das ist ein Widerspruchsbegriff, der sozusagen auf diese Logik rekurriert und der sagt, wir lassen kein Argument zu, das sich selber widerspricht. Weil aus einem Widerspruch lässt sich Beliebiges folgern und dann kann ich sozusagen keine Argumentationsketten mehr aufbauen. Ich kann sozusagen nicht mehr beurteilen, kann der, wenn die Prämissen stimmen, in seiner Konklusion irgendwo recht haben oder nicht. Ich könnte sozusagen nicht mehr vernünftig argumentieren, immer aber vernünftig im Anführungszeichen nach abendländischen Begriffen der Rationalität. Wenn Sie da mal mit ein paar japanischen Kollegen oder chinesischen Kollegen oder indischen Kollegen sprechen, dann werden Sie gleich merken, wo da die Grenzen sind. Ja, also das ist ein eingeschränkter Begriff. Das ist ein vergleichsweise logischer Begriff, weil er sozusagen auf diese Rationalität des Diskurses aufbaut. Das könnte man sich ja mal vorstellen, also ich bin jetzt so 27 Jahre verheiratet, ich behaupte, ich kann mit Widersprüchen sehr gut umgehen. Wir gehen doch selber mit Widersprüchen jeden Tag um. Wer von Ihnen hat schon mal versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen? Und, wie erfolgreich?
Oh, immer wieder.
Ich habe es auch öfters mal gemacht. Es war interessanterweise Kant, der eigentlich erst entdeckt hat oder überhaupt erst thematisiert hat, dass wir wovon wir überzeugt sind, nicht unbedingt handeln, dass wir nicht entsprechend dem handeln. Ja? Also für einen antiken Philosophen wie Platon war es klar, wenn ich etwas verstanden habe, dann handle ich auch entsprechend. Wenn ich nicht entsprechend handle, dann habe ich es auch nicht verstanden. Heute wissen wir, dass Kognitionen und unsere Entschlüsse zum Handeln durchaus auseinanderlaufen können. Die können widersprüchlich sein. Ich kann widersprüchlich handeln. Ich kann natürlich nicht gleichzeitig den Nagel reinschlagen, wenn ich es reinschlagen. Aber ich kann eine ganze Menge Unfug machen, was meinen eigenen Überzeugungen widerspricht. Oder ich verändere meine Überzeugung relativ schnell. Sie sehen schon, jetzt kommt ein Faktor hinein, den schon Aristoteles bemerkt hat. Widersprüche lösen sich in der Zeit auf. Die Frage ist, wie groß die Zeitspanne sein darf. Also wenn ich dem Dackel sage, steh auf und bleib sitzen, und ich sage das kurz hintereinander, dann ist es für ihn Widerspruch, dann kann er nicht mehr darauf reagieren. Wenn ich sage, ja, ich möchte eigentlich Rauchen mit dem Rauchen aufhören und habe es die ersten 14 Tage geschafft und fange wieder an, dann habe ich eigentlich meinen Entschluss geändert. Nicht? Also sozusagen die Zeit hat den Widerspruch aufgelöst. Frage gibt es so etwas wie, dass man es auflösen kann zur gleichen Zeit. Und jetzt gibt es eben was ganz Gemeines, das ist aber neueste logische Forschung, die ihr Mathematikkollegen kennen das natürlich unter Ihnen. Es gibt, das geht von diesem Paradoxon aus mit dem Kreter, alle Kreter sind Lügner. Es gibt Logikkalküle, also das ist sozusagen die formale Grenze unseres rationalen abendländischen Denkens. Es gibt formale Kalküle, die sind, entweder sind sie vollständig, sozusagen ich habe alles dabei, aber dann sind nicht mehr widerspruchsfrei, oder sie sind nicht widerspruchsfrei, oder sie sind widerspruchsfrei, aber dann sind sie nicht mehr vollständig. Das heißt, ich kann noch was dazukleben und noch was dazu tun und es funktioniert immer noch. Und mit sowas kann man natürlich einen Computer nicht füttern, also mit solchen Logikkalkülen. Das ist aber noch strenge mathematische Logik. Also da gibt es sozusagen Grenzen, die Grenzen der Formalisierbarkeit. Wir stoßen, aber das ist erst eine Entdeckung des 20. Jahrhunderts, 1932 war Kurt Gödel, wir stoßen in gewisser Weise auf Grenzen unserer formalisierbaren Logik, also was wir sozusagen als Ausgeburt unseres rationalen Denkens halten. Es ist ja nicht so, dass das Gehirn logisch denkt, sondern wir haben uns so einen Apparat zugelegt, ja, den können wir auch formalisieren, und wir zwingen unsere Argumente, so dass sie diesem Apparat genügen, weil wir sagen, dann haben wir ein Kontrollgremium oder so eine Kontrolle, dass es zumindest formal logisch richtig ist. Ja? Im Alltag denken wir ganz anders. Sie müssen nur mal in den Politikerdebatten hören, aber Sie müssen auch mal einem Konstrukteur zuhören. Er wird folgendermaßen argumentieren. Ja, sagen wir mal, alle Arbeitslosen sind Faulenzer. Bist du Arbeitsloser, bist du auch ein Faulenzer. Das ist normaler Modus Barbara, nicht? Also normaler deduktiver Schluss. So, jetzt sage ich, alle Arbeitslosen sind Faulenzer. Bist du ein Faulenzer, bist du auch ein Arbeitsloser. Das haut oft hin, aber nicht immer. Ja? Das ist aber genau der Schluss, den nennt man die Abduktion. Das ist kein erlaubter logischer Schluss mehr, aber so argumentieren wir laufend. So argumentieren übrigens auch Juristen in der Urteilsfindung und so argumentieren auch, kann man zeigen in der Wissenschaftstheorie, so argumentieren auch Ingenieure, wenn sie eine Funktionsvermutung haben. Aus A folgt B, ich habe B, dann wird wahrscheinlich A vernünftig sein, das mal auszuprobieren, ob das funktioniert. Das ist völlig legitim, aber es ist kein logischer Schluss mehr im streng logischen Sinne. Und wenn Sie Abduktion einführen in Kalkül und das durchrechnen, dann kommen Sie auf Widersprüche. Das heißt also, unser Gehirn oder unser Denkvermögen, sofern es nicht gerade ganz formal logisch ist, ja, und das tut ja keiner, ja, ist voll mit Widersprüchen. Das heißt, wir sind schon auf dem Stadium, das wäre meine Antwort, wir sind ja schon auf dem Stadium, wo Sie uns in 5000 Jahren wählen.
Ich sehe uns in einem anderen Stadium. Nämlich
willst
den,
du schon Schluss machen?
Ja, den Unfug setzen wir in anderer Runde fort, Sie hoffentlich auch. Und fangen Sie an. Schönen Abend, herzlichen Dank, Klaus Kornack.
Danke.